Wir fahren fort mit unserer neuen Serie durch das Evangelium nach Lukas. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Wir lesen gemeinsam die Verse 5 bis 13. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 5 bis 13. Und hier heißt es in Gottes heiligem, unfehlbarem Wort: Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in dem Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört bis hierhin. Amen. Amen. Lasst uns beten. Du heiliger, lebendiger Gott, welch ein Vorrecht ist es, in deinem Tempel, deiner Gemeinde zu sein, in deinem Haus, um dein Wort zu hören. Lass uns dich nicht leichtfertig, sondern mit Ehrerbietung und Ernsthaftigkeit suchen und hören, was du deiner Gemeinde zu sagen hast. Und dazu hilf uns jetzt durch deinen Heiligen Geist. Sei uns gnädig, um Jesu Willen, und sprich, wie nur du es kannst, Herr, lebensverändernd, um deines Namens willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, dass Lukas ein sehr gelehrter Mann war, der mit Fleiß und mit Anstrengung einen ausführlichen Bericht verfasst hat. Er erforschte die Geschichte von Jesus Christus und der Heiligen Gemeinde. Und er ging allem von Anfang an gründlich nach. Und er hielt alles schriftlich und ordentlich in Reihenfolge fest, so dass man sich davon überzeugen kann, dass das Christentum zuverlässig ist, dass es Wahrheit ist. Nun, und Lukas beginnt nun sein Geschichtswerk mit einem Priester, mit dem Namen Zacharias, und seiner Frau Elisabeth. Und wir wollen nicht zu schnell über dieses Ehepaar hinweglesen. Denn es gefiel Gott, diese beiden uns hier vorzustellen. Sie sind es wert, dass wir über sie nachdenken. Und ich hoffe, dass du heute Abend etwas mehr davon verstehst, wie außergewöhnlich diese beiden eigentlich waren. Der erste Punkt, den wir uns heute Abend anschauen wollen, lautet die Zeit des Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Wie sah die Zeit aus? Die Zeit der beiden. In unserem Text heißt es hier in Vers 5, es war aber in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Zacharias und seine Frau Elisabeth lebten in traurigen Zeiten. Das erkennt man schon daran, wer regiert. Wer regiert das Land? Herodes. Er war ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau, nicht von Jakob. Er ist kein Israelit und das Gesetz Mose, es verbietet es, dass ein Ausländer auf dem Thron sitzt. Doch Herodes sitzt auf Davids Thron, eine Marionette der Römer, die in Wahrheit dieses Land beherrschen. Und Herodes war ein grausamer König. Er tötete zum Beispiel seine Söhne und auch seine Frau. Man sagte, die Schweine von Herodes sind sicherer als seine Kinder. Und damit fängt unsere Geschichte an. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa. Ja, Herodes gab sich religiös. Er wollte die Gunst des Volkes gewinnen und er ließ den Tempel aufwendig mit viel Protz und Prunk erneuern, aber er war durch und durch gottlos. Und ihr wisst es, denn er war es, der später den Kindermord verordnete, um den Messias umbringen zu lassen. Aber wie sah denn jetzt die geistliche Situation im Land aus? In unserem Text ist die Rede von Priestern und vom Tempel und von Gottesdienst und von Menschen, die beteten. Wie war denn jetzt die geistliche Situation in diesem Land? Nun, Zacharias und Elisabeth lebten in der Zeit des Schweigens. In der Zeit des Schweigens. Was meine ich damit? Nun, vielen ist das nicht so bewusst, aber das letzte Buch in der Heiligen Schrift, des Alten Testaments, ist das Buch Maleachi, was so viel bedeutet wie mein Bote. Und das war zunächst einmal der letzte Bote, den Gott sein Volk gesandt hat. Selbst die Juden sagten, Maleachi ist der letzte Prophet. Nach seinem Tod wurde der Geist der Prophetie von dem Volk hinweggenommen. Dies sind die letzten Worte an Israel. Danach schweigen. Kannst du dir das vorstellen? Kein Wort Gottes mehr. Kein Prophet mehr, der aufsteht und eine Botschaft an das Volk richtet. Zur Zeit von Zacharias und Elisabeth gab es schon seit 400 Jahren keinen Propheten mehr. Sie lebten in der Zeit des Schweigens. So wie es heißt in Amos Kapitel 8, hör mal, siehe Tage kommen, spricht der Herr. Herr, ich sende Hunger in das Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und von Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und sie werden es nicht finden. Das letzte Wort an die Juden ist das Buch Maleachi und dann schweigen. Kannst du dir das vorstellen? Und verstehst du darum auch, warum dieses letzte Buch im Alten Testament so, so wichtig ist? Und warum es darum so eine Schande ist, dass so wenige überhaupt etwas wissen über dieses Buch? Was steht denn da geschrieben? Ich möchte heute, bevor wir richtig einsteigen in diesen Text, mit euch einmal kurz schauen, was in diesem Buch geschrieben steht, denn es hilft uns zu verstehen, wie besonders eigentlich Zacharias und seine Frau sind. Schlagt mal bitte mit mir auf, das letzte Buch im Alten Testament, das Buch Maleachi. Das Buch Maleachi. Wer wird denn vor allem in diesem Buch, in diesem letzten Buch des Alten Testaments angesprochen? Es sind die Priester. Das Buch richtet sich vor allem an die Priester. Jetzt lest mal mit mir. Maleachi Kapitel 1, lesen wir mal ab Vers 6. Da spricht der Herr. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr, der Herrscharen, zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Autsch. In dem Kapitel geht es darum, dass die Priester einen falschen Gottesdienst feiern, dass der Herr kein Gefallen hat an ihrem Dienst. Dass sie Gott nicht in Wahrheit ehren. Nein, sie verachten ihn. Die Priester, die eigentlich dazu berufen sind, Gott zu verherrlichen in einem wahren Gottesdienst. Und der Herr bedroht die Priester. Kapitel 2, Abvers 1. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu euren Herzen nehmt, meinen Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch. Jeder Priester, der das liest, müsste erschaudern vor diesen Worten. Der Herr sagt nun auch, wie die Priester eigentlich sein sollten, wie Levi das frühere erste Priestertum einst war. Kapitel 2, Abvers 5. Mein Bund mit ihm war das Leben, mit Levi, und der Friede. Und ich gab sie ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich. Und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Gradheit lebte er mit mir und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. So wird das frühere Priestertum beschrieben, so heilig, gerecht, so gottesfürchtig. Sie lehrten die Menschen die Wahrheit, sodass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und Buße taten. Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht. Habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr, der Herrscharen. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Die Priester, sie sind verächtlich in den Augen des Herrn. Was haben darum diese Männer, die Tag für Tag Gottesdienst feiern und sagen, sie dienen Gott, was haben sie nun zu erwarten von Gott? Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt er zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Was? Was? Der Herr kündigt sich an. Er kommt höchst persönlich. Er wird erscheinen bei seinem Tempel. Vorher wird er einen Boten schicken, der ihm den Weg bereitet. Was wird das sein für ein Tag für die Priester, wenn der Herr so erscheint in diesem Tempel? Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Der Herr wird kommen und er wird das Feuer bringen. Er wird Levi reinigen, das Priestertum wiederherstellen. Und was heißt das ab Vers 18? Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Herrscher, so, dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Die Botschaft ist klar. Alle gottlosen Priester werden vernichtet werden. Gott wird sie verzehren in seiner Heiligkeit. Keiner wird vor ihm bestehen können, wenn er kommt, um sein Haus zu reinigen. Aber was wird mit denen sein, die gläubig sind, die den Herrn wirklich ehren wollen? Vers 20. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Was ist darum nun zu tun, wenn man diese Botschaft hört? Vers 22. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Also was ist nun zusammengefasst die Botschaft dieses letzten Buches im Alten Testament? Der Herr ist zornig auf sein Volk, insbesondere über die Priester. Er hat keinen Gefallen an ihrem Tun und er wird sie heimsuchen. Er wird kommen mit Feuer zum Gericht, doch bevor er erscheint, sendet er einen Propheten vor sich her, bevor der große, schreckliche Tag seines Gerichtes kommt. Und darum fürchtet euch, haltet das Gesetz Mose, lebt gerecht, denn ich komme, macht euch bereit, euren Gott zu begegnen. Das ist die Botschaft des letzten Buches des Alten Testaments. Und noch einmal, selbst die Juden sagten, es steht im Talmud, zu einem jüdischen Kommentar, da heißt es, nachdem Maleachi starb, wurde der göttliche Geist der Prophetie, der Offenbarung von dem jüdischen Volk hinweggenommen. Das heißt, die letzte Botschaft und danach 400 Jahre lang Schweigen. Gott spricht nicht mehr. Er hat gesagt, was er sagen will. Und das Nächste, was passiert ist, er wird kommen zum Gericht. Er wird die Leviten reinigen mit Feuer. Als Priester war es ein Buch, das man nicht lesen kann, ohne zu zittern, wenn man es ernst nimmt. Gott wird kommen. Das also ist die Zeit von Zacharias und Elisabeth. Eine korrupte Zeit unter einem korrupten Herrscher, mit einem korrupten Gottesdienst Und all das ist ein Greuel in Gottes Augen. Gott schweigt bis zu dem Tag, wo er plötzlich erscheinen wird an seinem Tempel und sein großes Gericht bringt. Nun, wenn du nun diesen traurigen Hintergrund kennst, verstehst du auch besser, warum es so erstaunlich und so erfreulich ist, was wir hier über Zacharias und Elisabeth lesen dürfen. Und es führt uns zu unserem zweiten Punkt, die Treue von Zacharias und Elisabeth. Lest wieder mit mir in Lukas Kapitel 1, Abvers 5. Es war aber in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons, ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allem Geboten und Satzungen des Herrn. Was für ein kostbares Ehepaar! Es ist fast so wie jemand mit einem Sieb, oder eine Goldwaschpfanne, der an einem Flussbett steht und nach Gold siebt und alles, was man sieht, wenn man hin und her schwingt, sind wertlose Kieselsteine und Sand und plötzlich erblickst du diese zwei glänzenden Goldnuggets. Alles ist wertlos, aber das ist kostbar und wunderschön. Zacharias und Elisabeth inmitten einer abgefallenen und untreuen Nation. Zacharias war ein Priester, der eine Priesterfrau, eine Priestertochter heiratete. Sie hielten die Linie rein. Elisabeth war eine Nachfahrin des Aaron und Elisabeth trägt sogar den Namen der Frau von Aaron. Diese beiden nehmen ihre Berufung ernst. Sie leben in der Berufung, für das Haus Gottes zu leben. Sie leben in der Berufung, welche schon ihre Vorfahren erhielten. Sie wandelten in ihren Wegen, sie ehrten Gott. Und tatsächlich, Vers 6, beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Beide lebten gerecht und untadelig in allen Geboten Gottes. Das heißt, sie waren echte Gläubige, echtes Gold. Sie fürchteten den Herrn und taten seinen Willen. Und durch Gottes Kraft lebten sie darum ein Leben, das Gott ehrt, das ihn verherrlicht, ein Leben in Integrität, authentisch, vorbildlich, reines Gold. Heißt das, dass sie sündlos waren? Nein, die Heilige Schrift lehrt uns, dass dies kein Mensch ist. Aber nein, Gottes Wort und auch das Gesetz Mose gibt ja Anweisungen für Menschen, die gesündigt haben, die sich unrein gemacht haben. Diese beiden haben sich an alle diese Anweisungen gehalten und somit sind sie gerecht vor dem Herrn. Sie haben geglaubt an das Kommen des Messias. Sie haben vertraut auf die Worte des Herrn. Sie haben Sündopfer dargebracht. Alles im Vertrauen darauf, dass Gott ihnen gnädig ist und ihnen den Messias senden wird. Sie waren echte Gläubige. Sie nahmen das Gebot des Herrn ernst und richteten sich danach. Sie hielten es von Herzen. Zacharias war also nicht einer von diesen korrupten Priestern, die im Buch Maleachi getadelt werden. Meinst du nicht, Zacharias hat dieses Buch studiert? Und er schaudert? Meinst du nicht, er hat gezittert vor dem Namen Gottes und hat gefleht, bewahre mich vor diesem kommenden Gericht? Wenn es dort steht im Buch Maleachi, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, wird er nicht gefleht haben, dass er es hält? Und hat er sich nicht peinlich genau daran gehalten, es zu tun? Denn er erwartete die Rettung vom Herrn und er betete darum. Hat er nicht gefleht, wie es heißt, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Wir hören später, dass er selbst diese Worte zitiert. Er kannte das Buch Maleachi. Wenn der Tag kommt, der wie Feuer brennt, so wird er gefleht haben mit seiner Frau, verschone uns, wir wollen dir dienen und wollen deine Gebote halten. Der Name Zacharias bedeutet, der Herr erinnert sich. Im Buch Maleachi lesen wir eine interessante Stelle. Da heißt es in Kapitel 3, Abvers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und er hörte es. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr, der Herrscher, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Zacharias und seine Frau Elisabeth, sie fürchteten den Herrn, sie redeten miteinander und Gott hörte ihre heiligen Gespräche, die in Gottesfurcht geschahen. Er hält sie fest in dem Buch der Erinnerung, um sie zu schonen am Tage des Gerichts. Zacharias, der Herr, erinnert sich. Wie werden die beide wohl geseufzt haben, wegen der Verdorbenheit der anderen Priester und des gesamten Landes. Wie oft werden die beide geredet haben über diesen kommenden Tag des Gerichts. Wie werden sie gefleht haben, Herr, denke an uns, wenn du kommst, um uns zu schonen, um uns gnädig zu sein. Wie viel werden sie gebetet haben, wenn sie schon im hohen Alter sind, dass der Herr nun kommt und sein Schweigen bricht und 400 Jahre ist noch nichts geschehen. Und sie flehen dennoch weiter, Herr, komme bald und bringe Gerechtigkeit. Diese beiden waren treu dem Herrn in der Zeit des Abfalls. Und woran merkst du noch, dass Zacharias die Worte aus dem Buch Maleachi sehr, sehr ernst genommen hat? Nun schau mal mit mir, Vers 6. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Dass eine Frau keine Kinder gebären konnte, galt als große Schande in Israel. Männer haben sich zu dieser Zeit für viel, viel weniger scheiden lassen. Es war gang und gäbe, auch unter den Priestern, ihre Frauen zu entlassen, wenn man nicht mehr mit ihnen zufrieden war. Aber schaut euch das an. Ihr Leben lang bekommt Elisabeth keine Kinder, aber Zacharias verlässt sie nicht. Er bleibt treu bis ins hohe Alter, obwohl er keine Nachkommen hat. Und das ist keine Kleinigkeit für einen Priester, für einen Juden. In Maleachi Kapitel 2 beschreibt der Herr, dass er die Opfergaben der Israeliten nicht annimmt. Warum? Hört mal. Ihr fragt, weswegen? Weswegen nimmst du unsere Opfer nicht an? Und der Herr spricht, deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch deine Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem gemacht? Zu einem Fleisch, in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben. An der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Die Botschaft Gottes ist klar. Hüte dich davor, an deiner Frau treulos zu handeln, den Bund der Ehe zu brechen. Gott hasst die Scheidung, er verachtet sie zutiefst. Wehe dir, wenn du so handelst. Zacharias aber sehen wir, er fürchtete den Herrn, er blieb seiner Frau treu, obwohl sie keine Kinder bekam. Und was haben wir gelesen in Maleachi? Und hat er sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch in dem Geist ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. Also ein Ehepaar, das Gott zusammengefügt hat. Wonach ist das Bestreben? Wonach sehnt sich ein Ehepaar, das geheiratet hat? Nach Nachkommen von Gott, Kinder. Dieses Bestreben hatten auch Zacharias und Elisabeth. Wie lange werden sie gehofft und gebetet haben? Herr, schenke uns doch Nachkommen. Ich möchte mich nicht scheiden lassen von meiner Frau. Ich bitte dich, hab Erbarm. Ich werde ihr treu sein, weil du es sagst. Aber sei barmherzig und gnädig und schenk uns Kinder, Nachkommen, dass ich einen Sohn erziehen mag, der in deinen Wegen wandelt und der weiter das Volk belehrt. Deine wahren Worte und das Gesetz Mose. Doch der Herr antwortete nicht auf ihr Gebet. Was für eine schmerzhafte Zeit muss es gewesen sein, all die vielen Jahrzehnte, die Blicke, die verachtenden Blicke der anderen zu ernten und all das Gerede zu hören. Ach, sind die beiden vielleicht doch nicht so fromm, wie sie immer tun, denn der Herr hat sie eindeutig mit Kinderlosigkeit bestraft. Denn eigentlich lesen wir im Gesetz Mose, dass der Herr die, die seine Gebote halten, mit Fruchtbarkeit segnen wird. Aber sie erlebten das nicht. Wir lesen dann später in Vers 25, dass Elisabeth ihre Zeit der Unfruchtbarkeit ihre Schmach vor den Menschen nennt. Ihre Schmach vor den Menschen, die der Herr hinweggetan hat. Was meinst du wohl, wie schmerzhaft das gewesen sein muss? So viele neugeborene Kinder um sich herum zu sehen und vielleicht sogar die, die den Herrn nicht fürchten, bekommen Kinder. Aber sie empfangen keine. Sie könnten schon lange Großeltern sein, aber der Herr hört nicht ihr Gebet. Jahr für Jahr passiert nichts, denken sie. Und hier nun siehst du das Kostbare an den beiden. Sie sind Gold, durch so manches Leid geprüft. Zacharias und Elisabeth wurden aber nicht bitter und nicht abtrünnig. Sie blieben dennoch Gott treu und dienten ihm weiter. Sie sind wahres Gold. O gesegnete Treue, wenn du weiter treu bleibst, obwohl es so schwer ist und obwohl so manche Schmach in dein Leben tritt. Sie dienten Gott weiter. Und das sehen wir hier, Vers 8. Es geschah aber, als er, Zacharias, in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es gab zu der Zeit ungefähr 18.000 Priester. Die waren in 24 Abteilungen untergliedert. Und die Lose wurden geworfen. Und einmal in deinem Leben konnte dir die Ehre zuteil werden, die Zacharias hier erlebt. Einmal in deinem Leben. Das war der Höhepunkt im Leben eines jeden Priesters, wenn du nicht Hohenpriester bist, der einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte. Näher konntest du nicht an dem Vorhang in das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart treten. Zacharias wurde in Gottes Vorsehung dazu ausgewählt, durch Loswurf das Rauchopfer darzubringen in dem goldenen Rauchopferaltar im Heiligen. Das war die Ehre seines Lebens. Dazu war er auserkoren. Rauchopfer wurden dargebracht am Morgen und am Abend, stellvertretend für das Volk, denn dieser Rauch, der aufsteigt zu Gott, steht symbolisch für die Gebete, die zu Gott aufsteigen. Und darum steht nun auch das Volk draußen und betet. Und als der Priester Zacharias betet, wird er um den Segen Gottes für das Volk Israel gebetet haben. Und natürlich wird er sich dessen bewusst sein, was wirklich Segen bringen wird für das Volk, wenn der Herr nun endlich sein Schweigen bricht und erscheint an seinem Tempel und endlich Schluss macht mit diesem Götzendienst und endlich die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen lässt. Und plötzlich passiert, als er so betet, am Rauchopferaltar, passiert etwas vollkommen Unerwartetes, etwas Gewaltiges. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt: Zacharias und Elisabeths Belohnung. Vers 11. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Was? Seit 400 Jahren schweigt Gott. Und plötzlich erscheint ein Bote im Tempel. Rechts neben den Räucheraltar. Ja, Zacharias hat unzählige Male gelesen von Engeln. Er weiß um seine Existenz, aber einen gesehen mit seinen eigenen Augen. Er ist bestürzt, er ist zutiefst erschrocken. Man könnte sagen, er wird kreidebleich. Furcht überkommt ihn. Der Herr sendet seinen Engel in seinen Tempel. Todesangst und Schrecken überkommen Zacharias. Wird er nun verzehrt werden wie Nadab und Abihu, einst die Söhne Aarons? Vers 13. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Dieser Engel ruft ihn beim Namen. Er sagt ihm, er soll sich nicht fürchten. Dein Flehen ist erhört worden. Die Gebete der korrupten Priester konnte Gott nicht annehmen. Aber die Gebete von Zacharias, die im Glauben gesprochen sind, er hat nicht bloß irgendwelche Gebete runtergerattert. Nein, es war Flehen, es war Herzensgebet, ein Herzensanliegen. Herr, du möchtest doch Israel segnen, darum bringe schon bald die Sonne der Gerechtigkeit, dass sie aufgehe. Komme bald zu deinem Tempel und schone die Gerechten. Der Engel informiert ihn, dass all seine Gebete erhört werden und das schließt mit ein, dass er einen Sohn bekommt. Hätte er jemals gedacht, dass der Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit im unmittelbaren Zusammenhang stehen wird mit der Geburt seines Sohnes? Der Lohn für die Gerechten, der Lohn für all jene, die ausharren. Vers 13, und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes geben. Jahwe ist gnädig, Johannes. Wir werden noch hören, wie der Engel Gabriel aus Malachi zitiert. Wir werden noch hören, wie Zacharias aus Malachi zitiert. Gott erfüllt sein Versprechen. Erinnert euch, was wir gelesen haben in dem ersten Vers, Kapitel 1 in Lukas? Lukas schreibt von den Dingen, die sich unter uns erfüllt haben, wörtlich. Hier sehen wir die Erfüllung vor unseren Augen. Diese 400 Jahre alten Prophezeiungen erfüllen sich vor den Augen des Zacharias. 400 Jahre des Schweigens werden nun gebrochen. Und Zacharias erlebt es. Er erlebt jetzt, was geschrieben steht im Buch Malachi, Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Wie wunderbar, Zacharias, der gerechte Priester, seine gerechte Frau, sie erleben es, die so treu ausharten. Wer Gott vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Wer Gott vertraut, wird niemals zu Schanden werden, sondern wird sehen, dass er alles zur Erfüllung bringt. Du wirst niemals enttäuscht werden. Und das führt mich jetzt zu meinem letzten Punkt. Ich will dich fragen, was hat denn all das mit dir zu tun? Sag mir, willst du nicht lernen von diesen heiligen beiden Vorbildern, die treu waren bis ins hohe Alter? Vielleicht bist du wie einer von diesen korrupten Priestern. Jesus sagt, dieses Volk nähert sich mir mit ihren Lippen. Mit ihren Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir. Bist du jemand, der vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist? Der jetzt hier ist und sich alles anhört? Und die Lieder mitsingt, im Gottesdienst mitfeiert? Aber dein Herz ist verdorben? Du wandelst nicht nach den Wegen des Herrn. Du fragst nicht nach diesem Gott. Du lebst nicht heilig und tust nicht Buße von deinen bösen Sünden. Sieh zu, dass du den nicht verachtest, der zu dir spricht, sagt Gottes Wort. Er warnt dich. Du denkst, Gott schweigt, Gott wird nichts tun. Er wird plötzlich erscheinen. Willst du nicht lernen von Zacharias, von seiner Frau Elisabeth? Weißt du, wir leben in ganz ähnlichen Tagen wie sie. Warum? Weil die Heilige Schrift abgeschlossen ist. Das letzte Buch des Neuen Testaments wurde verfasst. Gott hat gesagt, hat uns deutlich gemacht, dass das Nächste, was passieren wird, dass sein Sohn plötzlich erscheint, nicht nur um den Tempel zu reinigen, sondern die ganze Welt. Das ist das Nächste, was passiert. Verstehst du? Wir leben in ähnlichen Zeiten. Und da sind Leute, die sagen, ach, es ist doch nichts, es passiert doch nichts. Und wiederum wird das Wort des Propheten Malachi erfüllt werden. Und ihr werdet den Unterschied sehen zwischen den Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Sag mir, wer von beiden bist du? Bist du gerecht oder ungerecht? Dienst du dem Herrn von ganzem Herzen oder eben nicht? Die Frage ist, ob du den Herrn dienst wie Zacharias und Elisabeth. Die Frage ist, ob du untadelig wandelst vor seinem Angesicht, ob du seine Worte ernst nimmst. Oder bist du wie die korrupten Priester, wie das verdorbene Volk, das sagt, der Herr kommt doch nicht. Sie haben dieses Wort geschrieben hier und es wurde gesagt, danach wurde der Geist des Propheten weggenommen. Das letzte Wort, das Gott an uns spricht, und wir tun trotzdem keine Buße? Es heißt in 2. Petrus Kapitel 3, dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und sie sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Die sagen, es passiert doch nichts. Ja, steht da in der Bibel geschrieben, aber sie spotten. Sie spotten darüber. Als würde man Gottes jetziges Schweigen interpretieren müssen, als er wird nichts tun. Verstehst du, dass die Tatsache, dass er noch nicht gekommen ist, für dich bedeutet, du kannst noch Buße tun? Du kannst dich jetzt noch bekehren. Es ist eine Zeit der Gnade, eine Zeit der Langmut Gottes dir gegenüber. Wie lange willst du warten? Wann willst du umkehren? Wann willst du Buße tun? Bist du einer von denen, die in ihren Begierden leben und die Gott spotten, indem die sagen, kommt doch eh nicht, was du sagst? Lasst uns leben wie Zacharias und Elisabeth. 400 Jahre des Schweigens, aber sie sind immer noch Gott treu. Sie scheren sich nicht, wenn auch alle abgefallen sind und ungläubig sind. Sie ehren ihren Gott. Petrus sagt in 2. Petrus Kapitel 3, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Wenn das so ist, wie solltest du dann leben? Da dies alles so aufgelöst wird, Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos im Frieden befunden zu werden. Tadellos, unbefleckt, wie Zacharias und Elisabeth vor ihm zu leben, ihn zu erwarten, zu glauben, dass er kommt und sich darum zu fürchten, in Sünde zu leben, denn er kommt. Hast du vergessen, dass auch du ein Priester sein sollst? Ein Priester? Hast du vergessen, was wir studiert haben im 1. Petrusbrief? Ihr seid ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Hast du verstanden, was deine Berufung ist? Heiliger Priester, dem Herrn zu dienen, treue, gerecht und tadellos vor ihm zu wandeln, bis er erscheint. Möge es so sein, dass du einer von denen bist, von denen geschrieben steht in Malachi. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscher, zum Eigentum sein, an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Wirst du in diesem Buch der Erinnerung zu finden sein, weil du dem Herrn fürchtest? Zacharias, der Herr erinnert sich. Er wird sich daran erinnern, wie du gelebt hast und ob du ihm gedient hast. Darum möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir treu sind bis ins hohe Alter. Und wenn so manche von euch so manche Schmach erleiden, so manches, worunter ihr leidet, wo ihr weinen müsst, Dinge, wo ihr den Eindruck habt, Gott erhört euer Gebet nicht, schon jahrzehntelang, dass ihr dennoch Tag für Tag aufsteht, um den Herrn zu dienen, weil er es wert ist. Weil ihr in Treue befunden werden wollt an dem Tag seines Gerichts. Und wenn dich der Herr überführt von deinen Sünden und du erkennst, dass du nicht so heilig lebst, dann komm zu dem Herrn Jesus Christus, dem großen Hohepriester. Er hat sein Leben geopfert, um dich zu reinigen, um dich zu heiligen, um dich tadellos zu machen, auf dass du ein Leben führst, das ihm gefällt und das ihm dient. Komm zu ihm und rufe seinen Namen an. Er wird dich erlösen und dich retten. Lasst mich schließen mit einigen Worten aus dem Psalm 84, den wir heute Morgen gelesen haben. O Zacharias konnte diesen Psalm von Herzen mitsingen. Da heißt es, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es verschmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz, mein Leib, sie jauchzen den lebendigen Gott entgegen. Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ja, sie gehen durchs Tränental. Aber sie machen es zu einem Quellgrund. Ja, mit Segen bedeckt es der Frühregen, wie Zacharias und Elisabeth so manche Träne geweint haben, in dem dürren Land und in Unfruchtbarkeit. Frühregen, Frühregen, Segen des Herrn. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Zacharias und Elisabeth, sie hätten leben können wie alle anderen auch. Aber sie wollen nicht leben in den Zelten des Unrechts, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben und kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscharen, Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Möge jede Seele von euch, mögest du das erleben. Gepriesen sei der hochheilige Name unseres Gottes. Amen.
Lass uns noch einmal aufstehen und beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Wir danken dir für dieses Ehepaar, für Zacharias und Elisabeth, die in einer Zeit, in der du schon seit 400 Jahren nicht mehr durch Propheten gesprochen hattest, in einer Zeit, in der selbst die Priester, dieses Geschlecht, was du dir auserwählt hattest zu deinem Dienst, zwar noch ihre Aufgaben erfüllten, aber dich doch dabei verachteten. Wir danken dir, dass dieses Ehepaar in dieser bösen Zeit gerecht vor dir wandelte und tadellos alle deine Satzungen und Gebote hielt. Herr, welch ein Vorbild für uns. Und sie taten das nicht, weil du sie überschüttetest mit allem, was ihr Herz wünschte. Sie taten es, Herr, obwohl du ihren größten Wunsch nicht erfülltest. Den Wunsch nach Kindern. Herr, lass uns doch lernen von Zacharias und von Elisabeth. Sorge dafür, dass auch wir in dieser Zeit, in der du nicht mehr sprichst durch deine Propheten oder deine Apostel oder deinen Sohn, in dem deine Offenbarungen abgeschlossen sind, vorliegen in der Bibel und wir darauf warten, dass deine letzte große Verheißung eintritt und du kommst, wie du schon einmal gekommen bist, um die Verheißung aus Maleachi wahrzumachen. Aber jetzt wirst du wiederkommen in großer Pracht und Herrlichkeit zu richten alle Lebenden und alle Toten. Und auch uns gilt die Warnung, dass du nicht zufrieden bist mit den Menschen, dass sie alle Sünder sind, alle abgefallen sind, alle sind unter deinem Zorn und dass du kommen wirst zu verderben und zu vernichten alle, die gottlos leben. Alle, die sagen, das kommt doch eh nicht. Herr, an diesem Tag, da lass uns befunden werden wie ein Zacharias und eine Elisabeth, dass man auch von uns sagen kann, bis ins hohe Alter, dass wir gerecht vor dir waren und wandelten tadellos in allen deinen Geboten und Satzungen. Selbst dann, wenn du unseren Glauben prüfst, wenn du Züchtigung schenkst, wenn du uns nicht unsere Wünsche erfüllst und wir in Scham und Schande vielleicht leben. Herr, mach du uns so treu wie diese beiden. Lass uns nicht leben wie den Rest der Welt, die dich verachtet, die dein Wort nicht glaubt, die glaubt, du sagst, du kämest wieder zum Gericht, das sei nur irgendwelche Märchen, von denen man sich nicht fürchten müsste. Herr, welch ein schreckliches Erwachen werden sie plötzlich haben. Wie groß wird das Heulen und Weinen sein auf dieser Erde, wenn die Menschen dich sehen im Himmel, wie du kommst in der Herrlichkeit deines Vaters mit deinen Engeln, um all die zu vernichten, die nicht geglaubt haben und die sich gegen dich gestellt haben. Herr, wir beten, dass hier heute in dieser Gemeinde niemand ist, dem das so geschehen wird, der mit großem Schrecken feststellen werden muss, es ist doch wahr gewesen. Sondern sorge dafür, Herr, dass auch heute Menschen bekehrt werden Und dass auch wir, die wir schon bekehrt sind, aber vielleicht leben wie die Welt, vielleicht lau geworden sind, dass wir alle wandeln und leben wie Zacharias und Elisabeth im festen Glauben und Gehorsam gegenüber deinem Wort, dass auch wir gerecht sind vor dir durch das Blut deines Sohnes und dass wir uns freuen dürfen, dass wir freudig hinschauen dürfen an dem Tag, an dem du wiederkommen wirst. Vergib uns all unsere Schuld und sei uns gnädig, Herr. Erbarme dich über uns, um deines Namens willen. Amen.